Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze und auch heute habe ich mir Gäste in den Talk geholt, und zwar zwei an der Zahl. Ein guter alter Bekannter beim HSV-Talk, und das alt, das möchte ich in Anführungszeichen setzen, ist der Rolf Rollo Fuhrmann. Moin Rollo, schön, dass es mal wieder geklappt hat.
Hallo, hallo.
Und nach 139 Sendungen habe ich es jetzt endlich mal geschafft, den ältesten, erfolgreichsten HSV-Podcaster bei mir in die Sendung zu kriegen. Der Hobbs ist da. Hobbs, schön, dass du es geschafft hast.
Ja, Tag auch.
Tag auch. Ich habe ein paar Themen ja natürlich rausgesucht und möchte einfach mal mit dem ersten Anfang heute die Lizenz. Ohne Einschränkung, ohne Auflagen wurde sie erteilt, Hobbs. War das für dich ebenso überraschend wie für mich?
Ja, klar. Also das hat uns, glaube ich, alle überrascht. Ich hatte sofort so einen komischen Beigeschmack dabei, weil ja wirklich alle Anzeichen darauf deuteten, dass das problematisch werden könnte. Und wenn man dann so hört, ja, ohne Auflagen. Nun bin ich kein Jurist und ich bin auch kein Sportfunktionär, deswegen weiß ich natürlich jetzt nicht, was hat der HSV da eingereicht und was hat nachher zu dieser Beurteilung geführt. Im ersten Moment, ja, war die Freude groß. Dann im zweiten Moment muss man sich dann aber schon hinterfragen, so ein bisschen. Es ist ja schon merkwürdig. Also, wie kommt denn das zustande? Und da, wenn man dann so ein bisschen im Netz surft, da hat man ja unterschiedliche Quellen, wo man so ein bisschen was rauslesen kann, da weiß man immer, also ich weiß dann nie, wie seriös die ein oder andere Aussage ist. Deswegen finde ich, muss man hier immer aufpassen mit großen Bewertungen, aber unterm Strich bleibt dann schon so ein etwas, ja, es bleibt schon so ein bisschen merkwürdiges Gefühl.
Mhm. Rolf, hast du auch so ein merkwürdiges Gefühl, wenn du hörst, dass der HSV ohne Probleme die Lizenz zugesprochen bekommt? Also bis jetzt hatten wir ja immer Auflagen und dies Jahr einfach nicht mehr.
Da ist bestimmt die HSV Nordbank im Spiel.
Das kannst du natürlich auch.
Ganz ehrlich, das ist mir alles nicht geheuer, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das durch Kredite gedeckt ist, die wiederum von Kühne oder sonst wem gedeckt sind oder von Michael Otto oder so. Also normal ist das nicht. Angesichts der Schuldenlage, angesichts auch dessen, dass man noch gar nicht weiß, welche Spieler man denn los wird, für wie viel Geld und so weiter und so fort. Das würde ich ganz gerne mal im Einzelnen erfahren. Das werden wir wahrscheinlich nicht erfahren. Aber also, dass das so problemlos ist, das kann ich nicht glauben. Und vor allen Dingen, was ja auch auffällig ist, ich glaube, es gab bei allen 36 Profiklubs weder irgendwo eine Bedingung noch eine Auflage. Da frage ich mich, was ist da los, was ist da für eine Prüfung und so weiter. Denn für 1, 2, 3, 4 Vereine gab es immer irgendwelche Auflagen oder Bedingungen. Ja. Also so ganz kann ich das nicht glauben alles.
Ja, glauben muss man schon, weil offiziell ist es ja. Aber das Zustandekommen, das werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr ganz ergründen können. Auf jeden Fall waren wir überrascht. Aber wenn man jetzt hört teilweise, dass die Leute jetzt schimpfen, die Lizenz ist da und höchstwahrscheinlich mit Kredit abgesichert und so weiter. Ich sag, man muss ziemlich verblendet sein, um wenn man wirklich davon ausgegangen ist, dass der HSV ohne weiteres Geld zu beschaffen so eine Lizenz problemlos kriegen würde, oder?
Also da hättest du deinen wunderbaren Gast von der letzten Woche vielleicht nochmal einladen können, den Daniel Jovanov. Der hat da höchstwahrscheinlich mehr Hintergrundwissen als ich jetzt. Sagen wir es mal so, in meinem echten Leben, so neben dem HSV.
Neben dem HSV, oder?
Da muss man sagen, da sind gerade Geschäftsbeziehungen, also mit Lizenzen habe ich jetzt weniger zu tun, aber Geschäftsbeziehungen, Geschäftsvereinbaren, das ist ein relativ komplexes Feld. So, und da gehören ganz, ganz viele Facetten dazu, die nachher zu einem Ergebnis führen. Und ich glaube, es ist schwierig oder man sollte es gar nicht erst tun, wenn man jetzt wie ich in diesem Fall Fan eines Vereins ist, sich dann anzumaßen, alle geschäftlichen Belange, keine Ahnung, mit einer Sternewertung irgendwie zu belegen. Das ist gut und das ist schlecht, das ist 5 Sterne, das ist 1 Stern, das ist doof. Also insofern, das ist schwierig, aber das, was man halt so gehört hat, ist, oder das, was ich so gelesen habe, ist zumindest, dass bei dieser Lizenzierung das, was Rolf gerade gesagt hat, mit den Spielern und wen verkauft man oder so, ich glaube, auf Verkäufe, glaube ich, kann man nicht irgendwie, also weil ich glaube, man kann nicht sagen, wie viel Erlöse bekommen wir mit Spielern. Was du wohl sagen kannst, ist, wie sehr werden deine Kaderkosten gesenkt. Ja. Ne? Also ich glaube, in diesem Fall habe ich mal eine Zahl gelesen, dass der HSV gesagt hat, es werden um 15 Millionen die Kaderkosten senken. Ja, und dann ist das Ganze wohl gedeckelt auch über Kredite, wohl von einer Bank vom Bodensee, wenn ich ehrlich bin, von der ich bisher noch nichts gehört habe. Wenn man dann wiederum ein bisschen, ja gut, das muss ja nicht schlimm sein, ne? Ich kenne ja nicht jede Bank, aber wenn man dann nach dieser Bank wiederum wieder ein bisschen surft und dann so sieht, dass die damals beim Insolvenzverfahren beim BVB irgendwie beteiligt waren und also irgendwie, es schmeckt nicht wirklich gut. Die Frage ist, wenn man so wenig Wissen hat, wie wir jetzt, ne, ist es da überhaupt richtig, darüber wirklich zu diskutieren und zu urteilen? Ich finde, das ist halt ganz schwer.
Ich wollte auch kein Urteil von dir, sondern nur eine kurze Einschätzung und die habe ich bekommen. Und da bin ich ja schon sehr froh drüber. Um das Thema mal abzuschließen, Rolf, was man ja wohl konstatieren kann, auf den ersten Blick hat Wettstein eine gute Arbeit gemacht, sonst hätte er das nicht hinbekommen. Was das Ganze auf den zweiten Blick kosten muss, da müssen wir wohl noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, ne?
Ja, also das alles, was wir jetzt machen würden, ist Spekulation. Ja. Aber ich glaube, wir alle drei haben doch diverse Fragezeichen vor den Augen. Und wer weiß, ob die irgendwann beantwortet werden. Dazu kommt ja, dass in Hamburg, wenn man so die Bankengeschichten sieht und wenn man das ganze Geflecht sieht, auch mit der HSH Nordbank und so weiter und so fort, wer wem wo Kredite gibt und wer mit wem verfilzt ist. Wir wissen immer noch nicht, ob da noch Geldgeber für Bürgen, wie ich habe ja gesagt, Michael Otto, der ist auch für so eine stille Überraschung gut, Kühne sicherlich auch, der vielleicht irgendwas abgegeben hat im Falle eines Falles und wenn dann doch und dann bin ich doch dazu bereit. Lassen wir das. Es ist angesichts des Schuldenberges und auch, dass die Anleihe, glaube ich, zurückgezahlt werden muss im nächsten Jahr oder dieses Jahr, weiß ich gar nicht.
19.
Die Anleihe. Also es sind sehr viele Fragezeichen, aber wir können es nicht auflösen.
Gut. Aber da möchte ich aber kurz noch was zu sagen.
Gerne.
Ich stimme dir da völlig zu. Und Sven, dein Eingangssatz eben, den kann ich so nicht stehen lassen, weil du sagst, Wettstein hat da wohl eine gute Arbeit gemacht.
Auf den ersten Blick habe ich gesagt.
Ich will nicht sagen, dass er die nicht gemacht hat. Ich finde, man muss jetzt aber fairerweise sagen, wir wissen gar nicht, ist das jetzt gut oder schlecht. Das wird man erst danach sehen können. Und Herr Wettstein hat halt das Pech, wenn man sich die Vita von Herrn Wettstein anguckt, bei welchem Fußballverein er war, Alemannia Aachen, insolvent, 1860 München, insolvent, dann frage ich mich, mit diesen Qualitäten, die er gezeigt hat, warum soll der auf einmal beim HSV, oh Wunder, große tolle Taten vollbringen. Es sei ihm gegönnt, vielleicht hat er aus den vorigen Tätigkeiten bei den Vereinen, wo er war, vielleicht hat er daraus gelernt, vielleicht hat er hier eine andere Entwicklung genommen. Ich will den Mann gar nicht verurteilen, ich will dem auch überhaupt nichts Böses, aber ich glaube, es ist schon berechtigt, wenn wir Fans, die so ein bisschen kritischer darauf gucken, natürlich wünschen wir uns das Beste für den HSV, ich wünsche mir auch eine erfolgreiche Zeit für Herrn Wettstein, aber mir ist das halt ein bisschen zu einfach, nur weil wir die Lizenz bekommen, zu sagen, der hat wohl einen guten Job gemacht.
Ich habe auch nicht gesagt, nur einen guten Job, sondern auf dem ersten Blick.
Ja, ja, genau. Auf ne? den ersten, ja, aber ja,
ja. gut. Auf den, das auf ist den das und das habe ich auch extra offen gelassen, weil ich.
Auf den ersten Heimblick vielleicht.
Weil ich selbstverständlich, ähnlich wie ihr beide, das nicht beurteilen kann und mir das auch nicht anmaßen möchte. Und was ich aber ganz genau beurteilen kann, das ist, dass das kurze Anfangsstatement, ich hatte so gedacht, Lizenz, da stellst du einmal kurz rein, diese Frage, und dann reden wir 2 Minuten drüber und dann war's das. Also ich würde sagen, wir machen ein kurzes Break und reden dann mal über Fußball.
Wer wird DHB-Pokalsieger 2018? Das Final Four. Live auf meinsportradio.de. Im ersten Halbfinale am Samstag, den 5. Mai ab 15 Uhr treffen der SC Magdeburg und der amtierende deutsche Meister Rhein-Neckar-Löwen aufeinander. In Spiel 2 heißt es dann ab 17.45 Uhr. TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar. Das Finale Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Und weiter geht's beim HSV-Talk auf meinsportradio.de. Eine kurze Eingangssequenz hatte ich mit dem Hubs und mit Rollo Fuhrmann über die Lizenzvergabe. Aber jetzt wollen wir ja mal über etwas reden, wovon wir auch Ahnung haben, über Fußball. Rollo, der HSV ist wieder da? Ist er wieder da? Und ist das wirklich nur eine Titzgeschichte? Oder woran machst du das Ganze fest, was da momentan abgeht?
Ja, ich bin doch nicht das Orakel zu Delphi oder so. Ich habe, also als die Krise am größten war und so weiter, mit Hollerbach, mit alles reinhauen und so, da habe ich in meiner Mopo-Kolumne schon geschrieben, abwarten und Tee trinken. Und genauso würde ich das jetzt auch wieder sagen, abwarten und Tee trinken. Weil das ist sowas von auffällig hier in Hamburg. Das war schon früher immer so. Ein Spiel gewonnen, dann ist man in Europa, ein Spiel verloren, dann ist man abgestiegen. Die Fans genau das Gleiche. Vor 2 Wochen noch oder 3 Wochen, wir jagen euch durch die Stadt und weiß ich was und schickt sie in die Wüste und steigt endlich ab. Und 2 Wochen später, wir glauben daran, wir hoffen und so weiter, alles wird gut und so. Also das ist mir derartig eine Achterbahnfahrt der Gefühle hier in Hamburg und der Stimmung und der Emotionen. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, ehrlich gesagt. Also ein bisschen schockiert mich das Ganze auch. Ich finde, Tietz, also mir ist ja Tietz dann auch am nächsten, weil der...
Weil der relativ unaufgeregt ist.
Ne? Ja, der ist einer ruhigen Art, warnt auch vor der Euphorie und so weiter und sieht das alles relativ nüchtern. Und was das angeht, das geht mir bei meinem Verein St. Pauli genau das Gleiche. Genauso. Da sage ich auch abwarten und Tee trinken. Aber ich kann euch natürlich verstehen. Es brodelt. Und auch bei St. Pauli, bei mir brodelt es ab und zu. Wenn ich das Elend alles so sehe und wenn ich dann auch nach Hamburg sehe, Altona steigt ab, St. Pauli vielleicht, HSV vielleicht, denn eigentlich darfst du hier, eigentlich musst du zum Hockey gehen oder so. Da sind wir ja noch Hauptstadt.
Wenn Hockey überhaupt noch in Hamburg gespielt wird, weil Eishockey wird ja auch nicht mehr professionell gespielt.
Ja, aber im Feldhockey
auch nicht mehr so, Basketball, na, die machen sich so ein bisschen. Aber wenn man bedenkt, dass wir uns vor kurzem noch für Olympia beworben oder bewerben wollten, da muss man sagen, das ist schon ein trauriges Bild 2018.
Ja, und das ist ein Auf und Ab der Gefühle. Und das, die Stimmungslage ist eigentlich in der ganzen Stadt genau die gleiche. Zwischen, ja, vielleicht ja doch, und das trifft auch auf den HSV-Fußball zu, oder es hat ja alles keinen Sinn. Jetzt heute wieder die Äußerung, Oliver Kahn sagt dann noch was dazu, Heribert Bruchhagen ist ganz optimistisch und so weiter. Also ganz ehrlich, da lobe ich mir im Augenblick eigentlich am meisten den Tietz, weil der verkörpert genau das, was ich denke. So, abwarten und Tee trinken.
Hups, hast du deine Emotionen noch im Griff?
Ja, total.
Hast du?
Also, aber ich bin ja eh, also Wer meint, du hast ja vorhin gerade gesagt, irgendwie der längste oder älteste Podcast, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt, aber wir haben ja gerade, oder ich habe ja gerade die 496. Folge aufgenommen, es ist schon ein bisschen, und wer das alles verfolgt hat, der weiß natürlich, ich habe schon einige emotionale Folgen aufgenommen, allerdings, wenn ich jetzt die Prozentzahl mir raussuche von 496 Folgen, wie viele waren davon so wirklich emotional, dann ist das, glaube ich, ein 1%. Bereich, also immer im einstelligen Prozentbereich.
Also wer es nicht weiß, eigentlich weiß es jeder, der Hubs, der podcastet und der rantet oder erzählt selbst alleine, ja, nicht so wie ich mit Gästen, sondern ganz alleine, solo, ein Gast hat er mal gehabt, soweit ich weiß, aber ansonsten macht er...
Es waren schon ein paar mehr, aber es waren nicht viele, das gebe ich zu.
Ansonsten macht er es immer so, dass er halt selbst erzählt, was ihn gerade bewegt und was wir alles Mögliche einschätzt. Genau. Aber wenn du jetzt, bei Einschätzung ist jetzt das Stichwort, wenn du die jetzige Situation sportlich gesehen beim HSV einschätzt, wo bist du da momentan gerade?
Ja, ich freue mich natürlich über den Weg, den die Mannschaft jetzt unter dem neuen Trainer Titz genommen hat. Ich finde den mutig, ich finde den auch völlig richtig und insofern erfreue ich mich momentan an den Spielen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich weiß gar nicht, wie viel der Spieltag wir hatten zwei Spiele, einmal gegen Werder Bremen und danach gegen Mainz. Ja. Und da habe ich in meinem Podcast gesagt, okay, wenn wir da jetzt 6 Punkte holen, dann sind wir nochmal dran. Wenn wir das nicht schaffen, dann steigen wir höchstwahrscheinlich ab. Gegen Bremen haben wir verloren, gegen Mainz haben wir unentschieden gespielt. Von 6 möglichen Punkten haben wir nur 1 bekommen. Und seitdem sage ich, ich rechne fest mit dem Abstieg des HSV. Und das sage ich nicht nur so, sondern das fühle ich auch. So denke ich auch. Und wenn man so denkt, da muss man sagen, dann geht es jetzt bei mir von Spiel zu Spiel gar nicht darum, noch das Wunder zu schaffen und irgendwie alles rumzureißen, sondern ich freue mich einfach daran, dass junge Spieler nochmal die Chance bekommen, Erstliga-Fußball zu spielen, dass die sich beweisen können, dass wir eine sehr mutige, offensive Spielweise an den Tag legen, die gelingt uns in einem Spiel mal mehr und mal weniger, aber das ist ja irgendwie auch kein Wunder. Und ich erfreue mich einfach an dem Mut, den der HSV größtenteils, nicht jetzt immer, aber größtenteils unter dem neuen Trainer spielt. Und insofern kann ich mich momentan am HSV erfreuen.
Ja, und da kommt es jetzt drauf an, ich sehe das genauso, da wirklich am Ball zu bleiben. Ich habe ja heute auch gelesen, auch gerade was die Scouts angeht, dass es nicht darauf ankommt, nur spielerische Fähigkeiten und so weiter zu erkennen, sondern auch wieder Werte zu verfolgen und auch danach die jungen Spieler zu bemessen. Ich kann nur hoffen, dass die Youngsters, die jetzt dabei sind und so weiter, dass sie doch zum größten Teil gehalten werden können und dass das jetzt für die Zukunft so weitergeht. Mhm. Denn das ist etwas, was, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, Sven, was in den letzten Jahren oder 10 Jahren oder weiß ich was, völlig daneben gegangen ist.
Ja.
Und wenn das klappt und so weiter, gilt übrigens für meinen Verein auch. Ne? Ja. Also ich sage Neustart, Reset, gilt für beide Vereine. Irgendwo ist ein Neustart- und Reset-Knopf zu drücken. Und wenn das gelingt, dann sage ich, dann ist es auch die zweite Liga, ist dann eher Hoffnung, weil eins ist doch uns allen klar, so wie das die letzten 5, 6, 7 Jahre lief, also seit 2010, als man zuletzt in der UEFA Cup Halbfinal das Spiel erreicht hatte, so wie es zuletzt lief, kann es auf keinen Fall so weitergehen. Das ist ja mal klar.
Klar ist es, aber es ist natürlich auch schwer, da den Reset-Knopf zu finden und den richtigen zu drücken. Es gibt ja immer 37 Knöpfe, von denen vielleicht 1 bis 2 zu einer vernünftigen Lösung führen. Aber, dieser Reset-Knopf, ist der jetzt schon gedrückt? Ist der jetzt schon ein Stück weit oder zumindest schon halb drin mit dem, was wir momentan erleben? Ich habe so das Gefühl, wenn wir jetzt absteigen, das ist irgendwie zur Unzeit. Es passiert gerade was Positives, du hast es eben beschrieben, es wird mutig gespielt, es werden junge Spieler eingebaut, es werden auch mal Namen rasiert, wenn die halt nicht leistungsbereit sind.
Ach nee, das ist mir viel zu, entschuldige, wenn ich reingrätsche, aber das ist mir viel zu emotional. Wenn das ist ein Profisport, ja, und die werden bezahlt Leistung zu erbringen. Wenn du als Trainer jetzt siehst, der Spieler oder jener Spieler hat momentan nicht diese Leistungsmöglichkeit wie vielleicht ein anderer, dann setz dich den nicht ein. Aber das heißt doch noch lange nicht, nur weil der zwei- oder dreimal auf einer Tribüne ist, dass ich ihn gleich rasiere. Das wird mir immer viel zu emotionalisiert bei allen Diskussionen. Das hast du nicht nur beim HSV, das ist bei jeder Mannschaft. Ne? Der ist gegen Reus, der ist gegen den oder so.
Ja, genau.
Völliger Bullshit, meiner Meinung. Und
Dortmund ist eine Frage. Aber sag mal, jetzt muss ich mal reingrätschen, noch mal ganz kurz. Wenn hatten wir das nicht so und so oft, dass man sich gedacht hat, dass der Spieler, der da auf dem Platz rumeiert, es eigentlich nicht verdient hätte, auf dem Platz zu stehen. Von den Leistungen, die man selbst natürlich nur vielleicht, wenn überhaupt, sondern über 19 Minuten beurteilen kann. Natürlich die Trainingsleistung sehen wir kaum mal. Aber
das sehe ich anders. Weil das trifft auch wiederum nicht nur den HSV. Beim HSV ist ein super Beispiel jetzt Holtby. Es ist immer die Frage, passt das Ganze zusammen? Ist es der richtige Trainer? Macht er aus diesen verschiedenen Charakteren und Menschen eine Mannschaft, ein Team? Und genauso diese Problematik ist ja auch gerade bei Dortmund, da kommt dann noch hinzu, ist es dann nun der Trainer, vorige Woche war es nicht, jetzt ist es wieder bei vielen, was ist mit Götze, jetzt ist es doch wieder ganz gut oder wird es ganz gut. Es muss, das ganz Zentrale ist, glaube ich, dass es passen muss. Und es ist in den vergangenen Jahren nicht gelungen, konstant eine Mannschaft beim HSV aufzubauen. Man hatte tolle Spieler, die meisten wurden schlechter, die Trainer haben es nicht verstanden, daraus eine funktionierende Mannschaft zu machen, anders als andere Beispiele, zum Beispiel Dirk Schuster damals mit Darmstadt oder Freiburg oder Augsburg und so weiter.
Aber das können doch nicht nur die Trainer gewesen sein, Rollo. Das können doch nicht nur die Trainer gewesen sein, das muss doch ein Virus sein, der da irgendwo aus der Müllverbrennung ausatmet oder so. Das
muss die Struktur im Verein auch sein. Ich weiß ja nicht, wir drei wissen alle nicht, was tatsächlich in der Kabine oder was oben in den Geschäftsräumen, was da geredet wird. Ihr dürft auch nicht vergessen, wir sollten das jetzt im Augenblick, spielt es zwar gar nicht mehr die Rolle, aber was gab es für einen Aufsichtsrat? Was wurde da für ein Schauspiel geliefert? Überhaupt in den Führungsgremien. Die haben ja auch gewechselt und so weiter. Was sagt Holger Hieronymus? Holger Hieronymus sagt, ja, Horst Rubesch und er, die sind sollten die HSV-Plus-Geschichte vorantreiben, dafür sind sie missbraucht worden. Ja. Und von dem, was damals versprochen wurde, ist nichts umgesetzt worden. Ja, was soll ich als Außenstehender denn davon halten?
Da würde ich... Jetzt würde ich wieder
reingrätschen.
Weil du hast inhaltlich 100% recht. Ja, ich glaube, wir kennen das aus der privaten Wirtschaft auch. Es wird immer in jeder Firma und in jedem Business gibt es immer Vitamin B und gibt es immer, dass sich Menschen so ein bisschen aus welchen Gründen auch immer an etwas bereichern oder besser darstellen wollen oder wenn der eine Führungsposition hat, dann nimmt er irgendwie einen Vertrauten mit, auch wenn der vielleicht jetzt nicht der Beste in dieser Position ist. Das hast du überall und immer in jeder Firma und die Wirtschaft bricht ja nicht zusammen. Ne?
Aber es gibt auch in der Wirtschaft...
Und beim HSV ist es halt so, weil der Unterschied zwischen meinem Beispiel eben aus der Wirtschaft und dem HSV ist halt der, dass Klüngel, wie der Kölner sagen würde, oder Vitamin B, gibt es überall. Aber dennoch ist es für alle am wichtigsten, dass das Produkt und dass die Firma nachher ein erfolgreiches Geschäftsjahr hat. Und beim HSV ist das Gefühl, dass Klüngel und Vitamin B das Wichtigste ist und ob nachher was Erfolgreiches rauskommt oder nicht, das ist nur zweitrangig. Und das ist halt der Unterschied.
Und es gibt Phasen, wie in der Wirtschaft auch. Man denke nur an Erfolgsgeschichten wie von Nokia oder so, die dann aufhören, da irgendwie sich weiterzuentwickeln und die dann plötzlich völlig desolat sind und völlig abrutschen und so weiter. Das heißt, es gibt auch unterschiedliche Phasen. Und diese Phase momentan, einige sagen, die ist im Prinzip seit letzten Titelgewinn, also seit Ende der 80er Jahre schon im Gange. Und hardcore-mäßig ist sie seit 7 Jahren im Gange. Das heißt, es gibt nicht nur Klüngel und sowas, das hast du überall. Es gibt auch Phasen. Und diesen Reset-Knopf meine ich damit. Jetzt wäre die Zeit, oder jetzt muss es gelingen, diese letzte Phase, diese 7 Jahre, wieder neu ja, aber zu starten.
Aber dieses Wort, auch da stimme ich dir inhaltlich zwar zu, aber ich bin noch nicht der einzige HSV-Fan, der Wörter wie Neuanfang oder Reset-Knopf einfach nicht mehr hören kann. Das sagen wir jedes Jahr. Es kotzt einen an. Und, ja. Wo ich vorhin reingrätschen wollte bei dir, war halt, weil du gesagt hast, Horst Rubisch oder Hieronymus oder so, die sind für HSV Plus missbraucht worden. Da habe ich zwar jetzt nicht die ganzen Details, aber ich habe mich damals sehr damit auseinandergesetzt, bin an mehreren Informationsabenden gewesen, habe mich mit den führenden Personen unterhalten und ich habe wirklich das Gefühl, da kann ich mich täuschen, aber mein Bauchgefühl hat mir relativ oft in meinem Leben schon recht gegeben. In dem Moment, wo HSV Plus für sich geworben hat, da haben diese Menschen wirklich daran geglaubt, dass das so umgesetzt wird.
Ja, und jetzt?
Und dann auf einmal, ja, meiner Meinung nach, aber da sind wir wieder bei dieser alten Geschichte, und wir haben ja hier, glaube ich, nur eine Stunde beim HSV-Talk, ist immer schwierig dann, aber dann kam der Moment, wo auf einmal Dietmar Beiersdorfer kurz vor dieser Mitgliederversammlung aus dem Hut gezaubert worden ist. Da habe ich mich auch schon gefragt, ich will jetzt nicht sagen, ich wusste schon, das geht nicht, das ist Quatsch. Aber ich dachte, hä, wieso Dietmar Beiersdorfer? Hat den HSV komisch verlassen, damals noch 1 Million Abfindung bekommen, habe ich nicht so ganz verstanden. Und dass dann ein Karl Gernandt in seiner Funktion damals anscheinend Herrn Beiersdorfer nicht gesagt hat, passen Sie mal auf, hier haben gerade 87% der Mitglieder, knapp 10.000 Menschen vor Ort, haben gerade für HSV Plus gestimmt und das sind übrigens unsere Leitbilder. Und das ist das, was die Menschen dort gewählt haben. Das genau. Wurde entweder Herrn Beiersdorfer nicht gesagt und es wurde ihm auch nicht zur Auflage gemacht, sich daran zu halten, denn wir HSV Plus ist ja nur ein einziges Beispiel jetzt ganz zum Schluss. HSV Plus hat ja zum Beispiel gesagt, keine Millionenspieler mehr holen mit den, sondern junge Spieler, die ihren ersten oder zweiten Profivertrag unterzeichnen. Und das allererste, was Dietmar Beiersdorfer damals gemacht hat, ist für irgendwie eine wahnwitzigen Millionensumme den Lasogga zurückzuholen, wo du denkst, was? Den haben die doch damals in Berlin schon verliehen, weil er so verletzungsanfällig ist. Und dem zahlen wir jetzt 3 Millionen im Jahr, 8,5 Millionen. Ich werde wahnsinnig. So, jetzt bin ich gerade. Ja, also, was ich damit nur sagen will, ist, HSV Plus, da bleibe ich auch, ist eigentlich die Lösung. Du musst es gar nicht mehr neu erfinden. Ja. Das war ja auch schon ein Armutszeugnis von Herrn Beiersdorfer, dass er für viel Geld ein Leitbild erstellt hat. Darüber könnte ich jetzt einen ganzen Podcast machen, weil das mit einem, weil ich beruflich mit Leitbildern relativ viel zu tun habe und jetzt sagen könnte, was alles daran Bullshit war. Aber egal, ob das Bullshit war oder nicht, aber es gab ein Leitbild bei HSV Plus. Das stand, glaube ich, auf Seite 4 oder 5 in diesem Bootleg, was ich damals hatte. Das hätte man nur lesen müssen. Dann weiß man schon, was die Mitglieder wollen. Und was die Fans sind auseinandergedriftet. Falke hat sich gegründet. Die Fans waren zerrissen. Und das Einzige, warum sie so zerrissen waren, war, wir wollen einen neuen Weg, wir wollen den Reset-Knopf, wir wollen einen Neuanfang und zwar so, wie er in den Leitbildern von HSV Plus stand.
Und, ja, nur man hat es nicht gemacht.
Und man hat es nicht gemacht. Bis heute hält sich keine Sau daran und das ist der eigentliche Skandal.
Aber du hast jetzt so ziemlich die vorherigen 138 Folgen des HSV-Talks zusammengefasst in diesem Statement. Ja, genau. Wir reden da über genau dieses Thema, reden wir uns seit Jahren die Köpfe ein.
Wir können ja auch jetzt wieder aufs Sportliche kommen. Also feststeht, super ist, dass junge Spieler eine Chance erhalten und feststeht, dass dieser Weg jetzt weiter beschritten werden muss.
Sind wir uns einig? 100%.
Vielleicht ist da auch der große Vorteil, dass man wirklich für alle anderen Wege kein Geld mehr hat.
Aber und jetzt besteht die Gefahr natürlich, wenn man denn in der Liga tatsächlich bleiben sollte, dass dann alle wieder da oben so besoffen sind und dann sagen, ja, wir müssen aber auch jetzt, damit wir nicht mehr in die Situation kommen, noch ein paar richtig gute, ja, und dann auch vielleicht teure Spieler holen.
Ja, ich befürchte allerdings, gut, vielleicht kommen wir da später noch drauf zurück. Nein, ja, weil ich befürchte, unser Anfangsthema von Sven, da ging es ja um diese Lizenzen. Wenn es denn wahr sein sollte, was man manchmal so liest, dass wir also da relativen Harakiri, Anleihe ist es nicht. Was haben wir? Sag doch mal schnell.
Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst gerade. Sorry.
Kredite. Also wenn es wirklich war, dass wir da so einen Harakiri-Kredit und der relativ uns unter Druck setzt, dann hätten wir den gleichen Druck auch wenn wir absteigen in der zweiten Liga.
Genau.
Also dieser Wunsch, so von wegen, wenn wir schon in die zweite Liga absteigen, ist zwar scheiße, aber dann wird ja alles gut, weil dann können wir einmal neu aufbauen. Ich befürchte, ja, dass so ein Kredit uns so erwürgen wird, ja. Plus diese Mindereinnahmen, die wir haben, dass...
Vor allen Dingen Abgänge, ne? Also ich sage dir, wenn der HSV absteigen sollte, dann ist nicht nur Arp weg, es haben verschiedene Vereine auf Ito schon ein Auge geworfen, vielleicht sogar Steinmann oder so, ich weiß es gar nicht.
Ja, aber daran müssen wir uns gewöhnen, das ist ja unsere einzige Chance, so genau. Traurig das ist.
Und zu gesunden.
Ja, aber genau. Also das einzige Kapital, was wir haben können, ist... junge Spieler zu entdecken, die ihren ersten Profivertrag bei uns unterzeichnen, die dann ein gutes Spiel machen, die uns dann weiterhelfen und die dann erstmal weggekauft werden. Genau. Also keine Ahnung, wie in Freiburg oder ähnlich. Das ja. ist es nun mal. Nur weil wir in den 80er Jahren deutscher Meister geworden sind. Wir müssen doch endlich mal der Realität ins Auge blicken und deswegen habe ich ja meinen HSV nicht 1% weniger lieb. Aber wir müssen diesen steinigen Weg gehen, um uns irgendwann mal wieder zu gesunden. Das ist so. Und dann können wir uns bei Arp oder wie auch immer auch bedanken, wenn wir sagen, hey, du hast dich hier toll entwickelt und hast uns auch ein Stück weit geholfen und Stück für Stück zu gesunden.
Genau. Du sagst auch was ganz Richtiges, ne? Dein Verein lieb, ne? Das geht, glaube ich, jedem so. Ja. Man muss aber einfach unterscheiden. A, zwischen Fan sein und seinen Verein lieb haben. Ich werde meinen Verein auch immer lieb haben. Und wenn ich tausendmal schimpfe oder sauer bin oder sage, ich gucke mir nie wieder ein Spiel an oder weiß ich was. Ja, das ist das eine. Das andere ist aber, jeder steht auch irgendwie von uns und gerade die meinetwegen im öffentlichen Bereich noch tätig sind, in der Pflicht, das irgendwo dann auch wieder nüchtern zu sehen. Und was wir hier machen, ist auch letzten Endes nüchtern sehen. Wenn wir hier rein Fan-Podcast machen würden, dann wäre alles emotional und hoffentlich und gut. Das kann es ja dann nicht sein. Ne? Also ich erwarte eigentlich von euch, insbesondere aber auch von mir, eine Einschätzung, eine realistische Einschätzung und als Hamburger auch eine Analyse, was ist Sache und wo geht die Reise hin.
Gut.
Denn eins ist auch klar, ob Altona oder St. Pauli oder HSV, wenn das so weitergeht, dann können wir wirklich ja den Fußball vergessen. Also wir wollen eine Stadt sein, nicht nur die schönste Stadt der Welt, wir wollen auch wenigstens guten Fußball spielen und auch bieten können und so weiter den vielen Fußballfans hier. Und es sind nicht nur Hamburger Fans. Und dafür muss man dann eben auch wirklich klar versuchen zu denken und zu sehen. Und ich halte Zweitliga, also ein Abstieg, ist in der Situation überhaupt nicht gut. Also man müsste alles noch versuchen, drin zu bleiben. Aber dann muss man auch wirklich das konsequent, wie meinetwegen Freiburg oder wie Augsburg oder wie Mainz oder wie andere, auch umsetzen.
Genau. Und ja, dann muss dann,
wie groß und da ist euer Glaube da? Da sind wir uns gleich einig. Und Rollo, du hast eben gesagt, wo die Reise denn hingehen wird. Und darüber möchte ich nach dem nächsten Break mit euch reden.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 € im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der dritte internationale Berlin-Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/tippspiel.
Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de. Sven Schulze ist mein Name und bei mir sind heute Rolf Fuhrmann und der Hubs sind da und wir haben doch schon ein bisschen was besprochen. Lass uns noch mal ein ganz kleines bisschen über Fußball sprechen. Freiburg war jetzt wieder so ein bisschen das Spiel, wo es wieder rückwärts gerichtet war. Es war nicht mehr ganz so flüssig. Das Spiel von hinten raus hat nicht ganz so funktioniert, was natürlich zum einen daran gelegen hat, dass die Freiburger sehr früh draufgegangen sind. Aber zum anderen fehlte mir da auch so ein bisschen Sicherheit. Ist dieses Titz-Konzept, dieses Titz-Spielkonzept vielleicht schon entschlüsselt worden, Rolf? Oder glaubst du, das ist einfach auch mal so eine Tagesformgeschichte? Wie siehst du das?
Ich habe vom Freiburg-Spiel nur die Ausschnitte letzten Endes gesehen. Aber es ist schon richtig, heutzutage bei den Möglichkeiten, die die Trainer haben. Eigentlich, das ist jetzt keine Kritik an Titz, aber eigentlich musst du immer 1, 2, 3 Varianten haben irgendwie. Das machen ja Trainer auch, dass sie zum Beispiel sehen, ah, das läuft nicht so, ich habe einen Fehler gemacht und so und stelle um. Von Dreierkette wieder auf Viererkette oder zurück und so weiter. Dass ich ein Gegenpressing vorne mache, was sehr viel Kraft kostet, was ich dann nachher nicht mehr so machen kann und so weiter. Das siehst du fast in jedem Bundesligaspiel. Also er ist zu kurz dabei und ich glaube im Augenblick viel mehr ist im Augenblick wichtig die Körpersprache, dass man eine Mannschaft hat, die will. Also dass man zeigt auch auf dem Platz und das macht der HSV. Wir wollen unbedingt. Wir geben das jetzt nicht her und wir glauben noch an uns und so. Das ist vielleicht momentan viel, viel wichtiger, gerade angesichts der Spiele, die da kommen. Mhm. Also das ist schwer genug gegen Wolfsburg, das für mich schon das entscheidende Spiel ist und dann auch Frankfurt. Also das, ich sage, die Wolfsburger haben ja auch schon einen Kampf bis aufs Messer angedroht oder dass der HSV mit dem Messer im Gesicht kommt. Ich glaube, da ist es wirklich mentale Stärke gefragt und ja, ich weiß gar nicht, ob da so wichtig ist dann das taktische Konzept, also die Körpersprache, die Kampfkraft. Vielleicht ist das das Ausschlaggebende.
Ja. Angst fressen Seele auf, sagt man ja immer, Hubs. Ja, ist das jetzt der entscheidende Faktor in diesen letzten drei Spielen? Wer hat mehr Angst, wer hat weniger Angst? Gerade jetzt gegen Wolfsburg, die ja gerade eine 3-0-Packung gegen Gladbach gekriegt haben und denen das ja wahrscheinlich auch nicht gerade so gut geht.
Ja, also ich kann alles das unterstreichen, was Rollo gerade gesagt hat, finde ich völlig richtig. Der Trainer, der hat jetzt diese Mannschaft nur ein paar Wochen. Und ich finde, er hat da schon ziemlich viel richtig gemacht, auch wenn jetzt Freiburg so ein bisschen ein Rückschritt in ältere Zeiten war. Aber da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Zum einen hat uns vielleicht der Gegner so ein bisschen entschlüsselt, zum anderen tatsächlich auch ein bisschen die Tagesform. Ich denke, das ist eine Mischung aus allem. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie der HSV in den letzten drei Spielen auftreten wird. Ich würde, aus Fansicht, bin ja kein Experte, aber aus Fansicht würde ich sagen, lasst uns versuchen, einfach einen mutigen, frischen, offensiv ausgerichteten Fußball zu spielen. Und entweder wir knacken noch ein paar Punkte oder wir gehen auch mal unter.
Mit wem denn vor allem?
Aber ich würde den Spielern jetzt nicht dieses aufbürden, so von wegen, wir müssen da unbedingt gewinnen, es ist die allerletzte Chance. Ich glaube, das würde bei vielen jungen Spielern dann doch eher beklemmend und eher leistungsmindernd wirken.
Mhm. Dieses Wolfsburg-Spiel jetzt ist natürlich, Rollo, du hast eben selbst schon gesagt, ist vielleicht sogar das Schlüsselspiel. Natürlich ist jetzt immer das nächste Spiel das Schlüsselspiel, weil das kann schon das Entscheidende sein, ist eine ganz klare Sache. Und die letzten waren ja auch schon Schlüsselspiele. Aber gegen Wolfsburg ist das jetzt nicht so, wenn man wirklich so frisch aufspielt, wie der Hubs das eben gesagt hat, dass man die wirklich beeindrucken kann, wie frech so ein potenzieller Absteiger überhaupt spielen kann und wie selbstbewusst man spielen kann? Und klar, dadurch also noch weiter verunsichert, das meine ich jetzt.
Ja, klar. Also ich sage ja, Körpersprache ist das, wie mutig man ist. Wer will es mehr? Das sind zwar alles auch so ein bisschen abgedroschene Dinge, aber letzten Endes ist das entscheidend. Wie ist da die Tagesform? Auch vielleicht das Glück. Na, also ihr wisst ja selber, geht so ein Ding nicht an den Pfosten, sondern rein. Kann es ganz anders laufen.
Mich erinnert das.
Ja?
Nee, du?
Ja, und was noch dazu kommt, das dürfen wir nicht vergessen, es ist ja nicht das einzige entscheidende Spiel. Also der nächste Spieltag ist wirklich mehr als richtungsweisend. Weil der HSV muss es deshalb gewinnen, sage ich, weil die Aussicht, dass Freiburg Köln schlägt, ist nicht gering. Und Mainz, das weiß man auch, wenn die unentschieden spielen, dann ist es auch schon fast gegessen. Nein, also der HSV nicht gewinnt.
Zu dem Ausblick, da würde ich ja gerne gleich noch was sagen. Ne? Ja. Aber ich möchte auf das zurückkommen, was du gerade eben erwähnt hast. Das erinnert mich so an die Geschichte, ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist, Hoffenheim war vor ein paar Jahren tot. Die waren
in Dortmund.
Ja. Nein, aber schon ein paar Spieltage vorher. Und dann hat er Trainer gewechselt und dann kam der Markus Gisdol, damals völlig unbekannt. Und der hat in einem Interview etwas gesagt, das hat mich damals völlig überrascht. Und der hat gesagt, also mir ist es doch egal, ob wir in der ersten oder zweiten Liga spielen und Bundes- und Fußball-Deutschland ist es doch auch völlig egal, ob Hoffenheim in der ersten oder zweiten Liga ist. Ich möchte, dass die Fans, die noch zu uns kommen, einen guten, mutigen, tollen Fußball sehen. Und dann gucken wir heraus, was nachher dabei rauskommt. Und dann haben sie nachher tatsächlich am letzten Spieltag sogar in Dortmund noch gepunktet und dadurch die Relegation gehalten. Du kannst natürlich als HSV-Trainer nicht sagen, Fußball-Deutschland ist das egal. Ja, das geht nicht, aber ich sag mal, die Grundidee, so von wegen, ey, die Fehler, die jetzt in den letzten Jahren passiert sind und auch teilweise in dieser Saison, die können wir jetzt in den letzten Spielen nicht mehr gerade bügeln, sondern wir gehen daraus, dass die Fans stolz sind, dass wir alles gegeben haben, dass wir gefightet und gekämpft haben und wenn wir dann halt drei Dinger kassieren und vorne nur eins machen, dann ist das halt so. Punkt.
Und Tietz wird sagen, ihr sollt Fußball spielen. Es ist kein Krieg und genau. Es ist auch nicht so, dass irgendwelche Familien bedroht werden oder Katastrophen passieren. Ihr sollt Fußball spielen, möglichst ruhig bleiben irgendwo und nicht den Kopf verlieren. So, das ist das, das sind dann wirklich das ganze Spiel. Man muss hier nicht jetzt da auf Teufel komm raus nach vorne und unbedingt ein Tor machen, damit man auch gewinnt. Und das wird er, ich glaube, so wie ich ihn bislang erlebt habe oder so, wird er da ganz ruhig, wird die Analyse machen über Wolfsburg. Mhm. Und wird Schwachstellen aufgefunden haben, die man deutlich sah in Gladbach. Also ich glaube, so wird er da rangehen. Und dann ist eben die Frage, inwieweit die Spieler das umsetzen und das auch nervlich mitnehmen können.
Mhm. Gut. Aber zum Glück ist ja die Lautstärke in Wolfsburg nicht ganz so groß von den eigenen
Fans. Von den eigenen Fans nicht, aber die HSV, das Kontingent ist ja schon lange ausverkauft.
Ja, von uns,
ja. Von uns, und da wird es ja schon laut werden.
Die Schiffe sind auch lauter geworden, mit ihrer komischen Lichtshow da und so weiter und so fort.
Hör auf. Oh Mann.
So, ich weiß bis heute nicht, ob die eine Hymne haben. Was geil, haben die schon immer gespielt, aber...
Höchstwahrscheinlich.
Ja, ich glaube, sie haben einen, aber ich...
Karl der Käfer oder so, ich weiß es nicht.
Haustalk auf meinsportradio.de mit Sven Schulze. Sven, du.
Darf ich was sagen? Och, das finde ich nett von euch. Mensch, ist schön.
Ja.
Ich habe nämlich nochmal eine Frage an euch, also wo mich eure Einschätzung wirklich mal interessiert. Warum eigentlich hat der HSV noch keinen neuen Sportchef, Obst?
Jetzt hör auf, jetzt machst du dieses Fass auf.
Das mache ich jetzt auch.
Erklären, warum der HSV zwar noch eine tolle letzten Spiele spielt, aber dennoch verliert. Muss ich auf diese Sportchef-Frage jetzt wirklich antworten? Weil ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so. Ich glaube, das kann man ja nachlesen, dass Bernd Hoffmann in den letzten Jahren, wenn er auf den HSV und auf seine Zeit beim HSV angesprochen worden ist, immer wieder gesagt hat, den größten Fehler, den er gemacht hat, war, dass er so lange einen neuen Sportchef gesucht hat. Jetzt ist er Präsident, jetzt lässt er den Sportchef und den Vorsitzenden entlassen nach einer Woche. Das ist ja, sag ich mal, sein gutes Recht. Aber ich bin sehr erschrocken schon damals gewesen, dass er überhaupt gar keinen in der Hinterhand hatte. Ich dachte, daraus hat er jetzt gelernt.
Ja, und jetzt kommt keiner. Also die letzten drei Spiele kommt keiner. Jetzt hast du
diese ganzen Geschichten mit Leverkusen, wo dann der Sportchef oder wer das auch immer war, jetzt wo es verlängert hat, wenn ich das richtig gelesen habe, der Held hat mehr oder weniger gesagt, er will jetzt zu den Wölfen gehen. Also es ist doch, wo ich so denke, das ist ja merkwürdig. Und was da für ein Plan hintersteckt, ich habe keine Ahnung.
Ja, Schmadtke vielleicht ja doch, aber ich glaube jetzt die letzten drei Spieltage, das sind zwei Wochen, das will keiner mehr.
Ja.
Also das,
Nein, das kann ich schon verstehen. Ja, aber ich hätte wirklich gedacht, als er damals den entlassen hat, dass er ein, zwei Tage später
jemand hat.
Und als er dann im Interview gesagt hat, nee, es geht hier nicht um Schnelligkeit, sondern Gründlichkeit, habe ich gedacht, oh Gott, das hast du aber damals auch gesagt, und das ein Jahr lang
gesucht. Ja.
Und hast selber gesagt, das war dein größter Fehler. Das habe ich nicht so ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin.
Es hat ja damals nicht ganz so gut geklappt. Sagen wir es einfach mal so. Mit dieser Gründlichkeit hat das natürlich auch so, also ich frage mich das ja auch schon, weil irgendwo muss ja die neue Saison, egal ob eins, erste oder zweite Liga, ja geplant werden. Und das ist natürlich auch noch eine Sache, die ich euch fragen möchte. Von diesen ganzen Spielern, die wir jetzt haben und die keinen Vertrag mehr haben oder so, wo wäre euch oder für euch so der Kernpunkt? Wen dürfte man auf keinen Fall abgeben oder wen müsste man unbedingt halten, Rollo? Hast du da irgendjemand beim HSV, wo du sagst, Mensch, das ist jemand, um den kannst du was aufbauen oder siehst du die alle als austauschbar an?
Ja, wenn Tietz bleibt,
ja,
Pollersbeck auf alle Fälle musst du halten. Dann musst du sicherlich Steinmann muss bleiben, Holtby, wenn Tietz bleibt, sicherlich auch. Ich bin mir auch sicher, dass der da mitmachen würde.
Auch in der zweiten Liga?
Ja, ich bin auch der Auffassung, Ito müsstest du eigentlich auch halten, wobei der sicherlich auch sehr begehrt ist. Art müsstest du natürlich auch halten, vielleicht eben, wie gesagt, mit dieser Rückleihe,
ja.
wenn das überhaupt machbar ist. Also es gibt so ein paar Sachen, ein paar Spieler. Jung wirst du sicherlich irgendwo halten müssen. Ich weiß nicht, wie das mit Kostic ist. Ich kenne ja auch deren Verträge nicht alle, ob die nur alle für die zweite Liga gelten oder so.
Also die ganzen Namen, die du gerade gesagt hast, finde ich auch richtig. Wobei ich glaube, das ist dann halt nicht realistisch, weil das sind ja die Spieler, wo wir vielleicht noch mal ein bisschen Geld bekommen könnten. Der Spieler, der mir schon seit längerem ganz gut gefällt und in dieser Saison besonders und der mir viel zu wenig eigentlich Beachtung bekommt, das ist Douglas Santos. Ja. Ich finde, der spielt ganz oft einen sehr soliden, guten
Fußball. Ja, aber kannst du den halten?
Nee, wohl nicht. Und vor allen Dingen, als Sven gefragt hat, um die Mannschaft herumbauen. Der Douglas Santos ist natürlich jetzt kein Spielertyp, wo du sagst, da stelle ich eine Mannschaft drumherum. Ich sehe den einfach nur gerne spielen, muss ich zugeben.
Aber ich habe ja schon die Eckpfeiler genannt zum Teil, ne?
Ja, du hast schon recht. Aber die Frage ist, wenn wir absteigen sollten, ob man die halten kann, weil das ist höchstwahrscheinlich unser Tafelsilber, was wir dann auch leider bittererweise verkaufen müssen.
Also
aber nicht alle, aber vielleicht, dass du sagst, du hältst einen Holtby, ja, dann hast du so noch einen gewissen Namen, der verzichtet vielleicht dann auch medienwirksam auf ein Stück weit seines Gehaltes und spielt in der zweiten Liga. Und dann hast du noch einen Matti Steinmann vielleicht, den du hältst. Und
Pollersbeck.
Und Pollersbeck. Und dann hast du da diese Achse, ne? So,
ja.
Okay. So, und dann hast du vielleicht noch Jung in der Innenverteidigung und dann hast du da deine Spieler. Aber das ist dann auch das Maximum, schätze ich mal, was wenn es überhaupt realistisch schon möglich ist. Aber mehr, dann noch ein Ab und ein Ito und so weiter, das ist schwierig. Das ist wünschenswert, aber schwierig.
Ich habe auch von mehreren Leuten schon gehört, dass sie der Meinung sind, dass wenn der HSV absteigen würde, dass der HSV einen typischen Zweitligatrainer bräuchte. Marke, ich sag mal Friedhelm Funkel, Marke oder ähnliches, Keller oder sonst was. Rollo, wie siehst du das?
Ich finde ja, ich bin ja ein Fan von beiden, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Funkel steigt mit Düsseldorf auf und der bleibt da.
Ja.
Und Keller halte ich für einen sehr guten Mann. Ich kann das mit Tietz jetzt nicht einschätzen, wie das wäre, wie da die Absprachen sind und so weiter. Aber gehen wir davon aus, man sucht doch einen anderen, dann halte ich Keller für einen sehr guten Mann. Vielleicht auch gerade der zwar in Stuttgart gescheitert ist, der Wolf. Es gibt so ein paar Kandidaten. Wagner weiß ich nicht aus Huddersfield.
Der Wolf, glaube ich, kann nicht, weil er jetzt Experte ist, glaube ich, für die WM.
Im Zweifel wird denn da, die sind im Studio. Okay. Also die fliegen nicht nach Russland. also insofern im Zweifel, sage ich dir, wird das sicherlich vorgehen.
Also ich wäre ganz traurig, muss ich sagen, wenn der Christian Titz geht, und zwar nicht, weil ich mit diesen Menschen irgendetwas habe. Ich finde, er hat A, die richtige Vita, er ist seit 3 Jahren da beim HSV, kennt die ganzen Jugendmannschaften und so weiter, ja. Ist mit dem Bernhard Peters relativ eng, wenn der dann auch bleiben sollte, wo ich sage, also da wäre das Netzwerk ganz gut, da wäre auch das Verständnis für den Verein und auch für die Jugendspieler ganz gut. Er hat jetzt bewiesen, dass er auch mutig ist und dass er auch nicht zurückschreckt, unpopuläre Entscheidungen zu fällen. Ich finde, er lässt einen ganz guten Fußball spielen und dass der HSV, als er übernommen hat, auf dem Abstiegsplatz war und dass er die dann nicht mehr retten konnte, weil es zu viele Punkte waren. Ehrlich gesagt, das kannst du dem Mann nicht vorwerfen. Nee. Und ich glaube, dass der auch eine relativ breite Akzeptanz bei den Fans hat.
Aber das,
das ist ja auch schon nicht mehr so gewesen. Also ich wäre definitiv, meine ja. A- und B-Lösung wäre Christian Titz. Wenn er das nicht sein sollte, ich habe wirklich gedacht, ich komme mit einem ganz kreativen Namen, aber ihr habt den beide schon genannt. Jens Keller ist natürlich dann auch ein Trainer, den ich echt viel zutraue, ja. Ja, aber ich würde es trotzdem schade finden, Entschuldige, ich gehe schon noch einmal rein, aber ganz kurz. Ich würde es dennoch schade finden, weil Jens Keller den HSV nicht kennt. Jetzt haben wir doch auch schon merkwürdigerweise im April schon 2 neue Spieler irgendwie verpflichtet. Ich gehe mal davon aus, dass der Scout, den wir da haben, und Bernhard Peters diese Menschen oder diese Spieler schon mal gesichtet haben und verpflichtet haben. Jetzt kommt einer von außen wie ein Jens Keller und sagt vielleicht, nee, ich brauche ein anderes Profil, die müssen schneller sein, robuster sein, wie auch immer. Da holst du dir auch schon gleich wieder die ersten Probleme ins Haus.
Also, ja, aber weißt du, was die Unbekannte ist dabei? Ja? Wenn der HSV absteigen sollte, ob dann nicht mehr zusammenbricht, als man jetzt schon noch glaubt.
Kann sein.
Wenn dann praktisch die Forderungen laut werden, ja, wir müssen den Schmadtke haben oder irgendwie diese Kategorie, ja. Dass dann der sagt, ja, aber dann möchte ich auch da das und das und das und das. Ne? Ja. Also da wer da dann alles mitmischt, das kann ich überhaupt nicht beurteilen.
Ja, das Rufen ist auch das Schwierige. Hat uns aber nicht weitergebracht. Es wurde ständig
Das Problem ist, der hatte die Situation noch nicht. Das ist das Problem. Also alle anderen sind ja schon mal abgestiegen und so weiter. Der HSV noch nie. Das heißt, der kennt das gar nicht. So, was passiert da eigentlich alles? Da sind ja schon Forderungen laut mit, der Dino muss weg, die Uhr muss sowieso weg und weiß ich, was noch alles weg muss und so.
Aber das hat ja mit dem Fußballspiel nichts zu tun.
Nein, aber dann geht das Ganze nimmt dann so eine Eigendynamik an und so weiter, weißt du? Und die kennt
man. Ja, aber da brauchst du natürlich, ich sag jetzt mal, meine Traumzusammenstellung wäre, Christian Titz bleibt weiter der Trainer des HSV und bekommt an seine Seite, das wäre wirklich ideal, den Schmadtke, der so anscheinend so super vernetzt ist, der überall, wo er war, im Gegensatz zu Herrn Wettstein, überall Erfolge nachweisen kann und zwar auch in der zweiten Liga und in der ersten Liga, wo ich so denke, ja, also das wäre einer, der, sage ich mal, an dem viele Themen abprallen, der sagt, ich weiß, wie das Geschäft läuft, ich kenne das und du hast einen jungen Trainer, der die Mannschaft einfach perspektivisch weiterentwickelt. Das wäre
du wirst Pressesprecher, ja.
Und ich werde dann der neue Pressesprecher, das haben wir gesprochen, mit dem Problem, dass ich jetzt mir nicht leise, also ich könnte es gar nicht, immer nur zu sagen, Sie haben da eine Frage und Sie haben eine Frage und dann beantwortet die immer der Trainer, die würde ich ja höchstwahrscheinlich
sagen. Ja, du wärst der erste Pressesprecher, der die Fragen dann selber beantwortet.
Genau. Oder ich bin der erste Pressesprecher, der dann auch Pressekonferenzen gibt.
Also der bessere Pressesprecher wäre ich, weil ich stelle nur eine Frage und ihr redet 30 Minuten. Also insofern, bessere Fragen kann man gar nicht stellen.
Ja, pass auf, dann lass uns das doch mal, was du vorhin gefragt hast, oder was
meinst du denn?
Sagen wollte. Warum steigt der HSV ab?
Ja, warum? Ich kann es dir ganz schnell beantworten. Der HSV gewinnt jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg und der HSV gewinnt auch zu Hause, warum auch immer, gegen Gladbach. In Frankfurt, glaube ich, haben wir wenig Chancen. Dann hätte der HSV 31 Punkte. Das wäre wirklich sehr geil. Und Wolfsburg verliert gegen den HSV, muss dann gegen Leipzig, die verlieren das ebenfalls, weil die um die Champions-League-Plätze spielen. Aber nach Wolfsburg kommt am letzten Spieltag der erste FC Köln, der da schon lange
abgestiegen ist.
Und Wolfsburg wird das letzte Spiel gegen Köln gewinnen und damit haben sie 33 Punkte. Und Mainz hat als nächsten Gegner Leipzig und dann Dortmund. Diese beiden Spiele werden sie ebenfalls verlieren, weil die um internationale Plätze spielen. Aber am letzten Spieltag bekommt Mainz nach Hause Werder Bremen. Die sind erstens im gesicherten Mittelfeld und zweitens werden die sich höchstwahrscheinlich nicht für den HSV noch irgendwie aufreißen wollen, ja, sondern die sagen, pass mal auf, jetzt spielen wir hier ein bisschen Sommerfußball, wir wollen jetzt keine Wettbewerbsverzerrung, aber ich will unverletzt in den Urlaub gehen. Und ob ich jetzt hier in Mainz noch gewinne oder verliere, ist mir doch scheißegal. Und Mainz kämpft ums Überleben und wird natürlich gegen Werder Bremen, die wenig Motivation haben werden an dem Spieltag, werden die natürlich das Spiel auch gewinnen. Und deswegen und Freiburg. Mainz auch 33 Punkte. Freiburg gewinnt jetzt sein Heimspiel gegen Köln, deswegen steigen die ja direkt ab. Und Freiburg hat dann am letzten Spieltag zu Hause, wo sie relativ heimstark sind, auch noch Augsburg, für die es um nichts geht. Freiburg macht noch 6 Punkte, 36 und ist durch. Und deswegen, wir machen 31 Punkte. Das ist ja, wenn man bedenkt, wo wir herkommen in den letzten Wochen, ist das ja schon sehr beachtlich, aber es wird nicht reichen.
Puh. So, Sven. Jetzt schluck ich einmal, aber ich kann ja dagegen halten, wenn es für den HSV knapp wird, dann kommt doch die DFL und springt ein und dann gibt es Entscheidung, dass der HSV doch noch gewinnt. Also Rollo, ne? Dann, also insofern kann das doch gar nicht sein, dass der HSV absteigt, oder Rollo, wie siehst du das? Das ist auch eine ganz logische Folgerung.
Ja, in der entscheidenden Szene, in der 91. Minute, ist der Videoschiedsrichter in Köln auf dem Klo.
Ja.
So, und dadurch sieht er das Abseitstor des HSV nicht.
Genau. Das
und, ist natürlich aus.
Und im Übrigen das Mainzer Tor auch nicht. Das, dem ein Foulspiel vorangegangen war.
Ja. Naja, Hammer, ne? Die Aussage, so einfach mal so pauschalieren, ist gut, nach dem Spiel kann man so aber einiges sagen, ne?
Ganz ehrlich, das ist übrigens für mich, das ist für mich das Unding überhaupt und ich glaube, die Krönung gibt es bei der WM. Der Videoschiedsrichter, wie das abgelaufen ist in dieser
Katastrophe. Saison,
das ist, und der Höhepunkt, da hätte ich ja fast einen Orgasmus gekriegt, das ganze Dilemma des Videobeweises in einer Szene war beim Motorspiel Mainz
gegen Freiburg,
Der erste Elfer der Geschichte in der Halbzeitpause. Bislang hat die immer nur Dagmar Berghoff geschossen, glaube ich, oder sowas.
Also ich finde, Sven, da solltest du nochmal einen HSV-Talk extra aufnehmen, wo wir über den allgemeinen Videoschiedsrichter sprechen. Weil das ist...
Dann nehme ich aber auch Axel Feuerherd dazu.
Ich glaube, da sprengen wir alles.
Ja, da haben wir vielleicht den Höhepunkt ja noch gar nicht. Die WM. Das wird ja auch
geil. Bei der WM wird das ja viel interessanter, weil unsere Schiedsrichter, die haben sich da ja alle mit befasst, aber die Hansel, die da kommen aus der ganzen Welt.
Aus Mali und aus Mikronesien sitzt da einer am Videoapparat.
Ne? Super. Ja. Der hat noch nie ferngeguckt und jetzt soll er Videoassistent machen. Nein, also jetzt mal nicht despektierlich werden und ihr wisst, wie ich es meine. Dass,
aber so ist es auch nicht.
Aber was funktioniert da an hanebüchenen Entscheidungen auf uns wartet, also das ist vielleicht der einzige Grund, sich diese WM anzugucken.
Ja, aber weißt du
was? Da gibt es sicher auch schöne Spiele.
Ja?
Ja, na gut. Stimmt, aber was gar nicht geht in dieser Saison und das ist überhaupt vielleicht meine Hauptkritik, dass die Zuschauer im Stadion 40, 50, 60, 70.000 dumm gelassen werden.
So. Ja. So. Und weißt du, was das Verrückte ist, Rollo? Das Verrückte ist, den Videobeweis gibt es in Amerika in allen Sportarten schon lange. Und man müsste doch einfach nur mal, und da haben sie ja auch das oft in den letzten Jahren verändert. Ich weiß das deswegen, weil ich mal in Amerika gearbeitet habe und da immer noch eine relativ gute Verbindung zu habe und auch amerikanischen Sport, die zumindest einige ganz interessiert verfolge. Und die haben auch ihre Erfahrung gemacht und den Videoschiedsrichter oder wie es da an, das wird da ein bisschen anders bezeichnet, auch, sag ich mal, optimiert. Und da denke ich, ey, du kannst doch als FIFA oder als DFB oder wie auch immer, du kannst doch einfach nur von denen lernen, die da schon 10 Jahre Erfahrung haben und nimmst dir das Beste raus für den Fußball. Du musst
das
doch
hat nicht zwei große Vorteile da. Oh. Das sehe ich auch. Ich gebe dir recht, zwei große Vorteile. Die Zuschauer im Stadion bekommen mit, was es ist.
Genau.
Und es dauert maximal 30 Sekunden, wenn überhaupt.
So. Und es ist noch entscheidender. Entscheidend ist, also zumindest im Baseballsport, weil das ist der Sport, den ich am meisten verfolge, es ist so, ich möchte, dass der Schiedsrichter auf dem Feld gestärkt wird, ja. Und das kriegst du nur dann hin, wenn die Trainer der jeweiligen Mannschaften den Schiedsrichterbeweis einfordern. So ist es im Baseball. Nicht irgendwie aus Köln noch irgendein Oberschiedsrichter, und
wie ist es im Football?
Ich rede jetzt nur vom Baseball, weil man Football weiß nicht genau. Aber beim Baseball ist es so, wenn ich als Trainer das Gefühl habe, ey, da ist eine falsche Entscheidung getroffen worden, dann kann ich einen Videobeweis fordern. Und das Großartige ist, wenn ich Recht habe, dann darf ich das nochmal machen. Wenn ich nicht recht habe, dann ist mein Veto verwehrt, und zwar für das ganze Spiel.
Ja, das ist natürlich problematisch, wenn dann eine krasse beim Fußball, wenn dann nachher eine krasse Fehlentscheidung ist und man darf sie nicht mehr zurücknehmen.
Naja, aber du entscheidest als Trainer damit nicht willkürlich alle 3 Minuten, ich mache jetzt jemand Veto und unterbrichst das Spiel ständig.
Ja, aus taktischen Gründen.
Als Trainer ja gar nicht.
Du machst das nur dann, wenn du dir ganz sicher bist.
Aber es gibt ein anderes Problem. Es gibt ein ganz schwerwiegendes Problem, und das haben wir jetzt auch gesehen. Viele Dinge, Handspiel, Abseits, Fußspitze oder nicht Fußspitze, sind aus und auch Fouls. Mal ist Schubsen, wenn die Bayern geschubst werden, ist es ein Elfer, wenn andere geschubst werden, ist es kein Elfer. Also es ist Auslegungssache, und solange das Auslegungssache ist, und das wird es immer bleiben, weil es einige Szenen lassen sich nicht beobjektivieren, nützt der gar nichts. Und es gibt einen großen Nachteil beim Videoschiedsrichter. Ich habe den Eindruck, zunehmend verlassen sich gerade Assistenten einer Linie auf den Videoschiedsrichter. Denn sie können immer noch sagen, ich weiß nicht, ob es abseits war, lasse ich die Fahne unten. Und zur Not ist ja noch der Videoschiedsrichter da. Das heißt, unsicher gemacht, die Assistenten und so weiter. Genau. Und deshalb, ich sage ganz klar, nach der Erfahrung dieses Jahres, der Videobeweis muss weg. So.
Ja, dem würde ich zu 90%
Dann lassen wir doch den Videobeweis absteigen und den HSV drin bleiben.
Ja, nein. Also ich bin da ehrlich gesagt, ich bin zwar HSV-Fan, aber ich bin aber auch für einen fairen Sport. Ja.
Nein.
Auf
jeden Fall.
Ja. Aber was mich so ärgert, ich glaube, die Zeit rennt uns weg. Aber was mich so ärgert, ist durch diesen Videoschiedsrichter. Und du, Rollo, hast das gerade richtig gesagt. Es ist ja nicht alles objektiv. Das geht ja auch gar nicht. Ist das Schubsen jetzt doll oder nicht doll oder so? Aber da wir immer nur den Schiedsrichter und den Oberschiedsrichter entscheiden lassen, haben wir dadurch immer eine schöne Prügelfläche, und die armen Männer, die richtig entscheiden wollen, aber es manchmal nicht tun, die werden auch noch dann geprügelt. Das sind übrigens die Männer, die mit Abstand am wenigsten Geld verdienen, die da auf dem Rasen gerade rumlaufen. Deswegen würde ich ja sagen, die Verantwortung müsste eher auf den Vereinen liegen. Und das ist wirklich eine ganz taktisch kluge Entscheidung.
Ja, aber ich gebe dir in gewisser Weise recht, aber wenn dann in der 80. Minute eine krasse Fehlentscheidung kommt und du darfst nicht eingreifen, bei deinem Modell müsste es eine Mischform geben. Da müsste es so sein, dass jeder Trainer pro Spiel zweimal die Möglichkeit hat.
Das kannst du ja oder einmal.
Darüber hinaus der Videoschiedsrichter auch nochmal eine Möglichkeit hat.
Übrigens ist das so in der Art beim Football, wo ihr eben gefragt habt.
Das ist ja auch ein Test, ja. Und das war das Einzige, wo ich gesagt habe, der Videoschiedsrichter muss weg. Das würde ich nicht 100% unterstreichen, sondern vielleicht nur zu 80 oder 90%, weil wir müssen auch zugestehen, es ist ein Testjahr. Die Frage ist, wird aus diesem Jahr jetzt die richtigen Lehren gezogen und wird es im nächsten Jahr deutlich professioneller und besser und fairer? Und das ist momentan etwas, was ich befürchte, was nicht eintritt, aber eine Hoffnung kann man ja haben.
Hoffnung. Das ist eigentlich ein schöner Titel. Wäre ein schöner Titel dieser Sendung gewesen, wenn ihr nicht so eindeutig gesagt hättet, dass der HSV doch noch absteigt. Das ist ja nun noch kein Wunschkonzert hier.
Abwarten und Tee trinken.
Abwarten und Tee trinken. Der HSV ist
noch
drin.
Noch sind wir drin. Gut, Leute. Es hat mich unheimlich gefreut, euch beide im HSV-Talk zu haben. Es war wie erwartet ein bisschen zäh, dass ich euch ins Reden gekriegt habe, aber ich habe mir Mühe gegeben, und ich hoffe, für die Hörer ist es einigermaßen hörbar geworden, und mir hat es auf jeden Fall saumäßig Spaß gemacht, und ich hoffe, dass wir uns hier bald mal wieder hören beim HSV-Talk auf meinsportradio.de. Dank euch beiden. Tschüss.
Tschüss. Ciao. Tschüss.
Moin.
Moin.
Hast das Spiel gesehen?
Ja.
War ganz gut, ne?
Der HSV-Talk mit Sven.
Ganz provokant gefragt, mit Adler wären wir abgestiegen?
Analysen.
Ich sehe das durchaus positiv.
Hintergründe.
Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht.
Und offene Worte.
Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
Der HSV-Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.